von Gott.
Und ich glaube, das geht weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Gott in diesem Jahr Buße als eins der Schwerpunktthemen in diese Gemeinde gestellt. Wir werden das immer wieder hören, auch heute am Ende des Gottesdienstes werden wir hier nochmal eine Gelegenheit haben, Dinge in Ordnung zu bringen, Dinge Gott zu übergeben, um weitergehen zu können. Heute geht es um das Thema Nachfolge. Nachfolge Teil 7. Der Untertitel, den habe ich heute mal genannt, das Ziel der Nachfolge. Ich möchte aber vorher noch ein bisschen wiederholen von dem, was wir im Teil 6 durchgenommen haben. Nämlich, wir haben uns beschäftigt mit dem inneren Weg der Nachfolge. Erinnert euch vielleicht noch, wir haben uns Haltungsreiniger und Haltungsvergifter angeschaut. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das Richtige zu tun, weil es richtig ist. Nicht, weil ich danach fühle oder weil meine Erfahrung sagt, ich sollte das tun, sondern weil das Wort Gottes das sagt. Und wir haben uns etwas angeschaut, das ich mal den Kreis der Nachfolge genannt habe. Und zwar ging es darum, dass Gedanken, die ich habe, zu Haltungen führen. Also mit dem, was in mir ist, mit meinen Gedanken, die ja wiederum entstehen, das haben wir uns alles angeschaut, aus Prägungen, aus Vorbildern, die wir hatten, aber auch aus Verletzungen, aus Krisen, aus Umständen heraus, aus Ängsten, entstehen gewisse Gedanken in mir. Was weiß ich, die Frau, die vielleicht irgendwo in einem Film mal gesehen hat, dass eine Frau im Parkhaus überfallen wurde, die geht dann mit anderen Gedanken in ein dunkles Parkhaus rein, als eine Frau, die sich nie darüber Gedanken gemacht hat, dass es ja ein gefährlicher Ort sein könnte. Versteht ihr? So Gedanken bestimmen dann Haltung. Also ich gehe dann mit einer ängstlichen Haltung in das Parkhaus, anstatt mit einer Haltung, steht mein Auto, das hole ich ab und ich fahre raus. Ja, ich rede jetzt nicht davon, dass wir unvorsichtig sein sollen, aber Gedanken machen was mit unseren Haltungen. Haltung wiederum sorgen dafür, wie unsere Gefühle, unsere Handlungen und unsere Worte sich entwickeln. Wenn du jemanden ständig fluchen hörst, dann kannst du davon ausgehen, dass er diese Worte nicht zufällig in seinem Mund bewegt, sondern dass das eine Haltung zugrunde hat, woraus dann das heraussprudelt. Also ich kann nur das rausholen, was auch drin ist. Und wenn meine Worte oder auch meine Handlungen, vielleicht jemand, der ständig sich schlägt mit anderen, da steckt eine Haltung dahinter. Und die Haltung hat wieder was zu tun mit den Gedanken. Ein junger Mann zum Beispiel, der sich vielleicht unterlegen fühlt, weil er keine Bildung hat, weil er keinen Job hat, der vielleicht gelernt hat, alles, wie er sich mal durchsetzen kann, ist mit seiner Faust. Da entsteht dann die Haltung, ich bin ein Loser, aber körperlich gesehen mache ich sie alle platt. Also sind die Handlungen dann, wenn du dem falsch kommst, kriegst du eins drauf. Muss gar kein großer Grund sein. Das ist einfach ein Verhaltensmuster. Also Gefühle kommen von Haltung und Gefühle machen natürlich was mit meinen Handlungen, mit meinen Worten. Wenn du dich richtig gut fühlst, wirst du nicht gerade mit deinem Nachbarn Streit anfangen, oder? Wenn der Tag gut anfängt und alles läuft rund und dann begegnet dir der Nachbar am Briefkasten, dann wirst du nicht sagen, du blöder irgendwas. Vielleicht, weil dir irgendwas einfällt, was er irgendwann mal gemacht hat. Sondern du wirst sagen, guten Morgen. Oder vielleicht sogar was Liebes, vielleicht noch Lächeln dabei. Sind deine Gefühle andersrum? Ja, weißt du selbst. Wer von uns hat das nicht schon durch, dass er was gemacht hat? Gefühlsfinanziert, was ihm hinterher leid tat. Da kommen oft Prozesse, wo man sich entschuldigen muss. Buße hatten wir eben hier. Vergebung und all das spielt eine Rolle. Aber diese Dinge praktiziert, ergeben wieder Gedanken. Der junge Mann, der in der Pornografie festhängt, durch die Handlung ausdrückt, durch Selbstbefriedigung, durch Anschauen von pornografischem Material, füttert auch wieder seine Gedanken. Und dann geht der Kreislauf weiter. Es wird die Haltung verstärken. Vielleicht, dass er Frauen geringschätzig behandelt. Und es wird das vergrößern. Man spricht dann von einer Suchtspirale unter Umständen sogar, je nachdem, worum es geht. Um Alkohol oder Drogen ist das eine Suchtspirale. Aber es hat eben nicht nur damit zu tun. Es geht um unseren Alltag. Es geht um Dinge, die uns jeden Tag begegnen. In der Familie, in unserer Ehe, mit unseren Kindern, auf unserer Arbeitsstelle. Dinge, wo wir merken, meine Gefühle, das ist oft ein Indikator. Was fühle ich eigentlich? Ich habe seit einer Weile begriffen, dass ich nicht für die Gefühle von anderen Menschen verantwortlich bin. Auch wenn die mir das so suggerieren wollen. Wegen dir fühle ich mich schlecht. Weil du das gesagt hast, fühle ich mich verletzt. Sag ich, okay, wenn es falsch war, entschuldige ich mich gerne dafür, aber wenn es zutrifft, sorry, aber ich bin nicht verantwortlich für deine Gefühle. Ich liebe dich, deswegen sage ich dir die Wahrheit. Ich versuche es auf eine Art und Weise zu sagen, dass es dich nicht verletzt. Aber wenn es dich trotzdem verletzt, würde ich mir mal Gedanken machen, was eigentlich los ist. Warum verletzt sich das denn? Wo kommt es denn her? Was ist denn deine Haltung? Bist du in der Opferrolle? Okay, dann verletzt dich alles, was ich sage. Dann habe ich dich gerade mit 10.000 Stichen verletzt wahrscheinlich. Opfer werden immer verletzt. Die suchen Verletzung. Die brauchen Verletzung, weil das wiederum ihre Bestätigung ist. Ihre Gedanken füttert und der Kreislauf geht von vorne los. Ich bete, dass das ein bisschen verstanden wurde, weil dieses Konzept ist biblisch und ich glaube sehr wichtig für unser erfolgreiches Christsein im Alltag. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es Leute gibt, die halten uns alle für Heuchler. Also nicht uns, sondern als Christen generell. Und die sagen sonntags, ja, sind die alle lieb und nett. Aber ihr müsst es immer montags bei der Arbeit sehen. Fluchen, schimpfen, betrügen, machen das ganze Programm. So sind wir ja natürlich jetzt nicht. Aber das Vorurteil, was einige von uns haben, ist so. Darum ist es gut, sich das vor Augen zu führen und zu sagen, Moment mal, bei uns läuft es aber gerade andersrum. Das Wort Gedanken ist übrigens ein Wort, wo ich was drin gefunden habe. Da steckt nämlich Danken drin. Ich glaube, vieles, was wir als Gedanken bezeichnen, sind eigentlich Geundanken. Geundanken. Das ist nicht Dank, das ist Undank steckt da drin. Versteht ihr? Aber wir sollen dankbar sein. Das heißt, wir sollen über Dinge nachdenken, die gut sind. Paulus sagt das sehr klar. Macht euch Gedanken über tugendhafte Dinge, über gute Dinge, über Segnungen, über Dinge, die ehrbar sind. Und lasst das andere Zeug doch bitte aus euren Gedanken raus, weil dafür seid ihr ja nicht dankbar. Ich bin doch nicht dankbar für irgendeinen Verbrecher oder für irgendeine üble Tat, die mir passiert ist. Da kann ich ständig drüber nachdenken, aber verändern tue ich es ja damit nicht. Und es sind eigentlich keine Gedanken, sondern Geundanken. Aber das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen Gedanken, nämlich dankbare Herzenshaltung. Und die bringt uns immer über das rüber, wo andere dran verzweifeln. Bitter or better, sagen die Amerikaner. Kann ich aus jeder Situation rausgehen, die mir eine Krise darstellt. Ist immer eine Chance drin. Ich kann daran arbeiten, da anders rauszugehen, als ich reingegangen bin. Oder ich werde immer bitterer, alles ist schlecht, alle wollen mir böse und überhaupt alles schlimm. Die beständige Proklamation von zum Beispiel Bibelstellen über Heilung führen oft dazu, dass meine Haltung sich ändert. Das habe ich mehr als einmal in meinem Leben erlebt und bei vielen von euch auch. Ihr proklamiert, ihr sprecht aus, was das Wort sagt, anstatt das, was die Umstände sagen, was euer Nachbar sagt, euer Ehepartner vielleicht sogar manchmal über euch sagt. Ihr sprecht das aus, was Gott sagt. Und schon beginnt in deinen Gedanken was zu verändern. Du sprichst nämlich Gottes Wort aus, erstmal ohne Gefühl. Wisst ihr? Das ist nicht unbedingt gefühlsfinanziert, was ich jetzt sage. Vielleicht stehst du vorm Spiegel und hast von klein auf gelernt, ich bin hässlich. Nur mal so ein Beispiel. In der Klasse früher warst du schon immer das hässliche Entlein und irgendwie hast du das nie abgeschüttelt. Bis heute glaubst du, dass du hässlich bist. Vielleicht sagen sogar um dich herum andere Personen das Gegenteil, aber du glaubst es nicht. Du glaubst das, was du fühlst. Und du fühlst dich immer noch so wie damals, weil du bist ja dieselbe Person. Und die anderen, die wollen dich ja nur trösten, deswegen sagen die dir nette Sachen. Aber eigentlich sehen die mich alle hässlich. Okay, wenn das mein Bild ist, wird das meine Gedanken prägen und es wird meine Haltung prägen. Also werde ich dann so durchs Leben gehen, werde mich als Frau jetzt zum Beispiel nicht schminken, nicht auf mein Äußeres achten, werde vielleicht zunehmen ohne Ende, weil es ist ja eh egal, ich bin ja eh hässlich. Meine Gedanken machen entscheidend was mit mir. Auch wir als Männer. Ich kenne viele Männer, die haben mit Minderwertigkeit zu kämpfen. Hässlich, hübsch ist nicht so unser Problem. Aber hey, bin ich erfolgreich? Bin ich was wert? Leiste ich was, was Wert hat? Das interessiert uns Männer. Wie bin ich im Wettbewerb mit anderen? Kann ich da bestehen? Mache ich eine gute Figur oder bin ich immer der Letzte? Das macht uns Männern schon was aus. Weil wir wollen viel mehr Respekt als Liebe. Respekt ist uns wichtig. Wenn uns jemand keinen Respekt gibt, das passt dann irgendwann nicht mehr. Wenn es jemand behandelt wie ein Arsch, meiden wir ihn oder werden zu einem? Ja? So, die Gedanken machen was mit unseren Haltungen und die wiederum drücken massiv auf unsere Gefühle. Wenn ich also Gottes Wort proklamiere, ich bin hübsch, weil Gott sagt, du bist wunderbar gemacht, das ist biblisch. Mehr als an einer Stelle steht es. Lest mal die Psalmen, die Sprüche. Da steht viel Gutes über dich aus, ganz egal, wie Körpergröße, Nasenform oder Oberweite oder was auch immer euch wichtig ist, aussieht. Das ist gar nicht der Punkt. Gott sagt, du bist wunderbar gemacht. Du bist ein Schatz. Du bist ein Unikat. Unikate sind kostbar für Sammler. Ganz egal, wie schräg die für manche aussehen, für einen Sammler ist das Unikat der Hammer. Wisst ihr, was Unikate oft sind? Fehlprägungen. Briefmarken mit irgendeinem kleinen Fehler drin. So Sachen. Und da halten die Leute, zahlen die dann Tausende von Euro für, weil das ist jetzt nur einmal, gibt's das. Und wir sind Unikate und achten uns oft zu gering, gucken dann irgendwelche Fernsehsendungen, wo alle hübsch, jung und gleich aussehen und denken, na, wer bin ich jetzt? Jetzt bin ich schon über 40, also das kann ich eh nicht mehr mithalten. Ne? Unsere Gedanken bestimmen unsere Haltung und die wiederum führen zu Gefühlen, zu Worten und zu Handlungen. Ändern wir aber den Kreis, drehen wir das um und sagen, meine Gedanken sind jetzt Gottes Gedanken. Ich vertraue darauf, dass Gott Recht hat und nicht die anderen, nicht meine Gefühle, nicht meine Umstände, nicht ich selbst, sondern Gott. Das ist ein Schritt, Gottes Wort an diese Stelle zu heben. Aber Gott sagt selbst, diese Stelle gebührt dem Wort Gottes. Dazu ist es da. Und jeder, der das mal getan hat, egal ob im Kleinen oder Großen, weiß genau, dass ich Recht habe. Diese Dinge verändern alles. Wenn du dir aussprichst, ich bin wertvoll, verändert das deinen gefühlten Wert, es verändert deine Haltung, es geht wieder in die Gedanken, in deine Worte, es verändert und die Umdrehung verändert sich in die richtige Richtung. Du kommst dem näher, was Gott für dich hat und wirst entfernst dich nicht immer weiter davon. Amen, danke. Statt dem Schmerz der Diagnose, den Ängsten und Gefühlen zu glauben, beginne ich mehr und mehr dem zu vertrauen, was Gott sagt. Ich bin selbst durch Krankheiten gegangen, auch durch mindestens eine, wo Ärzte sagen, da können sie nichts tun, außer einer richtig heftigen Operation. Und es hat ein Jahr gedauert, bis ich draußen war. Richtig draußen, ohne Operation, ohne irgendwas und völlige Wiederherstellung habe. Weil ich proklamiert habe, ja, es war nicht eine Woche oder ein Monat, es war eine lange Zeit. Ein Jahr kann lang sein, wenn du wirklich behindert bist in der Sache, worum es geht. Und du das jeden Tag spürst und jeden Tag Grund hättest zu sagen, oh, ich armes Schwein. Oh, es tut so weh. Oh, ich kann das und das nicht. Es tut mir so leid. Wenn du das machst, freu dich auf die Operation. Operationen sind gut. Manchmal gehen wir auch da durch und das ist auch keine Schande. Aber viele Dinge können wir tatsächlich massiv beeinflussen, wenn wir unsere Worte verändern. Das Ergebnis ist, dass ich schließlich anders denke und andere Erwartungen habe als zuvor. Die Bibel nennt das übrigens Glauben entwickeln. Durch Glauben und Vertrauen erhalte ich Zugang zu den Versprechen, zu den Verheißungen Gottes. Jetzt ahnst du vielleicht, warum du manchmal nicht einen Durchbruch gehabt hast. Weil du hast deinen Glauben nicht entwickelt, sondern verwickelt. Ja, du redest das eine und sagst, du glaubst das andere. Und das ist eine Verwicklung dann. Hast du dann irgendwann völlig unbrauchbares Wollknäuel. Da kann niemand was mit anfangen, weder Gott noch du selbst. Aber wenn du anfängst, das auszusprechen, was du glaubst, anstatt das, was du fühlst, oder das, was alle sagen, oder das, was eben so ist, ey, mach dich auf was gefasst. Dinge verändern sich. Dramatisch oft. Die Gemeinde hat vieles erlebt. Viele von euch haben das erlebt. Wer von euch hat das schon mal erlebt, ganz bewusst, durch Reden eine Situation massiv zu verändern? Hebt mal die Hand, nur mal, schaut mal, das ist mehr als die Hälfte, 2/3. Danke. So, das soll dich ermutigen. Nicht, dass du denkst, nur der Pastor erlebt so Sachen. Das ist keine Pastorverheißung. Das ist eine Verheißung für alle Gläubigen, von der ich rede. Die gehört uns allen. Aber eben kein Automatismus. Ich muss dazu das Richtige tun. Sonst ende ich wie alle anderen auch. Tue ich, was alle machen, habe ich, was alle haben. Ändere ich das, habe ich was anderes. Ist nicht immer einfach. Gegen den Strom zu schwimmen war nie einfach, wird es nie sein. Aber es gibt Bereiche, wo es sich mehr als lohnt. Heute möchte ich nach der Wiederholung jetzt über 2 Punkte sprechen. Und zwar zum einen über das Werk der Nachfolge, nämlich über die Gemeinde Jesu, die gebaut wird durch Nachfolger. Und zum zweiten möchte ich über die Krönung der Nachfolge sprechen, nämlich über Liebe und Frucht. Lass uns in die Bibel reinschauen, ins Neue Testament, Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41 zunächst. Ich lese aus dem Neuen Testament rot. Als sie aber hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber erklärt ihnen, ändert euren Sinn, wendet euch ab vom Früheren und ein jeglicher von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur völligen Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott herbeirufen mag. Und mit vielen weiteren Worten redete er ihnen ernstlich zu und ermahnte sie, indem er sprach. Lasst euch erretten aus dieser verdrehten Generation, die nun sein Wort froh und dankbar angenommen hatten, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Die erste Gemeinde, das war direkt nach dem Pfingsterlebnis, nach der Auferstehung Jesu, die erste Gemeinde entstand mit einem denkbar hohen Anspruch. Das war nicht Low-Level Eintritt. Wer dazugehörte, der wusste, das kostet richtig was. Mitglied in dieser Christengruppe zu sein, das war ja die erste Gemeinde da in Jerusalem, das war nicht billig. Das war nicht einfach mal mit irgendeinem kurzen Bekenntnis abgehakt, sondern das war ein Lebensstil, der auch zu sehen war im Alltag. Erstmal lesen wir, es ging ihnen wie ein Stich ins Herz. Ich habe mich sofort wiedererkannt. Das war mein Bekehrungserlebnis. Als ich in Jerusalem war und hörte den Siegfried Müller und sah all die Heilungen, Zeichen und Wunder, da wusste ich, ich habe ein Problem. Weil ich lebte keinesfalls auch nur ähnlich wie das, was die dort sagten. Und als dann jemand in meinem Zimmer, mit dem ich zusammen im Zimmer war, mir erklärte, anhand der Bibel, mir all meine Fragen beantwortete, da stach es mich schon immer mehr. Und ich wusste, wenn ich jetzt nichts ändere, dann würde ich ein ewiges Problem haben. Ein Stich durchs Herz. Sie hatten etwas, diese ersten Jünger, eine belehrbare, fragende Haltung. Und sie hatten erkannt, dass es so nicht weitergehen konnte. Sie fragten nämlich, was sollen wir hier tun? Weißt du, dass das die schönste Frage ist, die einem Zellleiter oder Pastor gestellt werden kann, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und mit dieser Haltung dir vor dir steht und sagt, Pastor, ich habe mich jetzt bekehrt, was soll ich tun? Zellleiter, ich habe es mitgebetet, das Gebet, was am Ende immer gebetet wird und ich meine es wirklich ehrlich, wie geht's weiter? Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Bin gerade jetzt frisch geboren, geistlich und weiß nicht wirklich viel mehr, als nur, dass ich gerettet worden bin. Ach, wie schön. Und an dieser Haltung erkennst du, ob jemand wirklich von neuem geboren worden ist. Ich habe oft Menschen kennengelernt, die waren schon Jahre auch in Gemeinden und alles, aber die waren nie von neuem geboren. Die saßen da, konsumierten, aber sie lebten nicht danach. Sie waren nie hungrig nach mehr. Sie waren nie da und sagen, ich will wirklich was tun für Gott, ich will was für Gott reißen. Ich habe einen Auftrag, ich weiß es, ich bin nicht umsonst hier. Hilf mir, Pastor, hilf mir, Prediger, hilf mir, Leiter, Zellleiter, hilf mir, Mitbruder. Was mache ich jetzt am besten mit dem? Wenn das nicht da ist, und das sage ich auch jedem hier, wenn du hier sitzt und du hast das nie erlebt, dann bekehr dich richtig. Umkehr heißt radikal. Umkehr. Radikal ist kein schlechtes Wort. Das, was danach kommt, macht radikal schlecht. Worin bist du radikal? Wenn du radikaler Menschenhasser bist, ist es übel. Wenn du radikaler Fundamentalist in irgendeiner Religion bist und andere Menschen abwertest, dann ist das übel. Aber wenn du radikal Jesus verliebt bist, ist das das Beste, was du sein kannst. Ich habe es schon mal gesagt, radik ist die Wurzel, ist ein lateinisches Wort. Von der Wurzel her heißt radikal. Wo ist deine Wurzel? Wenn sie in Jesus ist, ist sie in der Liebe. Dann wirst du Menschen lieben, wenn du Jesus liebst. Du wirst der beste Vater, die beste Mutter, der beste Kollege, der beste Nachbar sein, den es je in dir gab. Wenn du radikal Jesus lebst. Und dann kam er nach dieser Frage, was sollen wir tun? Dann kam er, der Mann vom Neues Leben Team, Petrus. Und er gab klare Anweisungen. Und ich sage klare Anweisungen, die bis heute Gültigkeit haben. Das hat sich nicht verändert. Die Gemeinde verändert sich, die Art, wie wir Gottesdienste feiern. Jerusalem würde sich hier sehr seltsam fühlen, in diesem Raum, mit dieser Art Lobpreis. Und das war alles ganz anders damals. Das war sehr, sehr viel jüdischer und sehr viel zeremonieller noch damals. So, das ist heute eine ganz andere Welt. Aber der Inhalt ist derselbe. Und um den geht's. Menschen verändern sich, der Inhalt des Evangeliums nicht. Was war das, was er als Anweisung gegeben hat, was wir in diesem Text auch sehen? Es waren ziemlich starke, fünf starke Punkte. Das erste, er sagte, ändert euren Sinn. Sinn kann auch mit Haltung übersetzt werden. Er sagte, trefft Entscheidungen, setzt eure Prioritäten neu, ändert eure Denken, eure Handlung, eure Haltung dahinter. Das war erstmal schwierig, weil die kamen alle aus dem Judentum. Die kannten nur Religion. Die hatten nie von einer lebendigen Beziehung gehört. Und wisst ihr was? Genauso ging es mir auch vor 24 Jahren. Genauso. Ich kannte auch nur Religion. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie eine echte Beziehung zu Gott. Ich hatte eine Menge zu verändern in meinem Sinn. Wenn du früher mir gesagt hast, Christen, dann war das für mich gleich Religion. Und Religion war, naja, braucht kein Mensch. Religion, die Krücke der Armen, Schwachen und Alten. Aber ich musste meinen Sinn ändern. Und du wahrscheinlich auch, wenn du Jesus angenommen hast. Du hast einige Dinge in deinem Sinn, in deinem Denken verändert. Du hast Entscheidungen getroffen, für oder gegen Dinge, um mit der Bibel in Konformität zu leben. Um ihr zu gehorchen und nicht deinem alten Lebensstil. Und dass das nicht einfach war oder ist, das weiß ich am allerbesten. Das alte Fleisch, die alte Natur, das, was eigentlich im Taufwasser bleibt, das kam immer wieder mal und klopfte an. Hey, guck mal, hast du das gesehen? Mach doch mal wieder sowas. Das bin ich gar nicht mehr. Falsche Adresse. Da hat sich was geändert. Der Eigentümer hat gewechselt. Die Firma Bernd C. Trümper gehört gar nicht mehr mir. Tut mir leid, musst du dich dann woanders hinwenden. Ja, das ist eigentlich, wie wir damit umgehen. Mein Leben habe ich Jesus gegeben. Wir sagen das immer, gib dein Leben Jesus. Das ist ein total Verlustgeschäft. Rein rechnerisch erstmal. Du gibst alles ihm. Dass auf der anderen Seite dir natürlich das ganze Reich Gottes zur Verfügung steht durch diesen Tausch, ist auch wahr. Du bist nicht mehr so sehr für alles verantwortlich, was passiert. Du trägst Verantwortung, aber für viel mehr als für dein Leben. Du trägst Verantwortung für das, was Gott wichtig ist. Mach sie zum Werkzeug. Du leistest vielleicht viel mehr als früher, aber nicht mehr, weil du musst, sondern weil du darfst. Weil du dankbar bist, weil du erkannt hast, was wirklich zählt. Weil dir jetzt schon in Aussicht gestellt wird, welche Belohnung im Himmel auf die warten, die Gott hier auf der Erde ehren. Preis sei Gott. Wir müssen nicht warten bis in den Himmel. Wir haben hier schon Erlebnisse, die wirklich vom Jenseitigen her beeinflusst werden. Die absolut spirituell sind. Die man nicht erklären kann, die übernatürlich sind. Ich habe Heilungen erlebt, da kannst du nur einen Ohrenschlag an. Das ist überhaupt nicht erklärbar. Aber es passiert. Es passiert, weil Gott ist übernatürlich. Er steht über dem Natürlichen und er handelt dementsprechend über dem, was natürlich ist. Oh, ich mag das, mit diesem Gott zusammen zu sein. Das ist einfach klasse. Halleluja. Ehre sei dir, Herr. Zweiter Punkt. Wendet euch ab von dem Früheren. Was fing an, als du dich bekehrt hast? Oder wenn du dich noch nicht wirklich richtig bekehrt hast, hör genau hin. Wenn du Christus angenommen hast, wirst du aufhören, mit Leuten rumzuhängen, mit denen du früher rumhängst. Zumindest auf die Weise, wie das früher war. Ich war immer in der Disco. Das war mein halbes Leben war Disco. Und dann habe ich mich bekehrt. Ich war 20 Jahre alt. Irgendwie dachte ich also, steht ja nichts in der Bibel, dass ich nicht mehr in eine Disco gehen darf. Also dachte ich, das war meine Gewohnheit, ich will da jetzt nochmal hin. Ich erinnere mich noch dran, es war ein paar Wochen nach meiner Bekehrung, bin ich dann in die Disco. Aber was ich da gefunden habe, war was ganz anderes. Ich habe es nicht mehr verstanden. Ich stand da bei denselben Leuten, in derselben Umgebung, dieselbe Musik lief, aber es war wie eine andere Welt. Es war nicht mehr meine Welt. Ich habe die Augen gesehen, die ich früher selbst hatte, die Gier nach anderen. Die Jungs haben nach Mädchen geguckt, die Mädchen nach Jungs. Das war eigentlich alles, worum es ging. Daneben wurde Musik gemacht, man hat Alkohol getrunken. Und irgendwie dachte ich, was machst du hier eigentlich? Mein Mädchen hatte ich ja schon. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Ich habe es nicht mehr verstanden. Ich habe angefangen, ich fand es lustig. Ich war ganz jung, ich habe mich dann vielleicht auch ein bisschen lustig gemacht über den einen oder anderen. Ich war noch nicht so gnädig wie vielleicht heute, aber ich fand es nur lustig, wie die Leute rumhingen. Ich guckte mal da und da. Es war eine ganz andere Welt. So, du hörst auf, Dinge zu tun, nicht weil du musst, sondern weil du willst. Weil du Entscheidungen getroffen hast und weil Christus in dir herrscht. Wenn er das tut, werden die Dinge passieren. Wenn du Christus nur in dir hast und ihn irgendwo in die Ecke sperrst und er nicht herrschen kann, geht auch, gefährliche Situation. Weil dann hängst du immer noch am Tropf des Feindes. Und ich sag dir, wenn du nicht zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes trachtest, bist du dem Feind ausgeliefert, auch als bekennender, wiedergeborener Christ. Der Feind hat dich an der Rute und er lässt dich zappeln. Deine Lebensumstände verschlechtern sich, du erlebst Dinge, die du eigentlich nie erleben solltest als Christ und hast nie Antworten drauf. Ich kann auch nicht alles erklären, aber ich weiß, dass vieles damit zusammenhängt, wie ich mit Christus lebe. Ist Christus mein Herr? Lebe ich seine Werte? Lebe ich das, was er mir sagt? Dann habe ich einen großen Schutz vor sehr, sehr vielen Dingen, die näher an mich rankommen. Lebe ich aber so ein halbseitiges Leben, so halb in der Gemeinde, halber mache ich immer noch mein Ding, ist es eine Situation, die Gott nicht gefällt und die dir auch keinen Segen bringt. Und du wirst es wissen, wenn du gemeint bist. Ich brauche da gar kein Beispiel mehr bringen, weil das ist offensichtlich für den, der drin steckt. Ich habe so Zeiten selbst erkannt und auch erlebt in meinem Leben und habe es nicht verstanden, bis ich gemerkt habe, hey, mein Leben ist gar nicht christuszentriert gewesen. Ich habe zwar mein Bekenntnis in meinem Mund geführt, aber mein Leben war in einigen Bereichen nicht sehr fromm. Hat keiner gesehen, aber Gott hat es gesehen. So, ich sag dir, Gott sieht mehr als dein Nachbar und auch mehr als dein Pastor. Es geht darum, dich vom Früheren abzuwenden, ein Leben der Oberflächlichkeiten zu verändern oder zu beenden. Warum soll ich mit Oberflächlichkeiten um mich schmeißen? Warum soll ich mit Leuten rumhängen, mit denen kein tieferes Gespräch möglich ist? Wozu? Und wir gehen zu Leuten hin, um sie zu gewinnen, natürlich. Und ich habe auch Freunde in der Welt. Aber keine, mit denen ich nur oberflächlich rumfasel. Und entweder wir kommen auch in eine tiefere Ebene, selbst wenn die nicht Jesus lieben, und wir haben da eine Gemeinschaftsform, oder es macht keinen Sinn. Dann ist mir die Zeit zu schade, nur über das Oberflächliche zu reden. Ihr kennt vielleicht zu feiern, da sitzt man mit Leuten am Tisch und hinterher geht man heim und denkt, was war das für eine verschwendete Zeit. Hier ist aber gar nichts Tiefgehendes gelaufen. Es war nur Geplapper und Darstellungen und wisst ihr, das V-Verhalten manchmal von Leuten. Wozu? Auch suchst du nicht länger immer nur nach deinem Vorteil, wenn der Geist Herr ist. Du denkst nicht mehr so. Hauptsache ich. Du fängst an, für andere zu denken. Du fängst an, von Gottes Warte aus zu denken. Du fragst mehr danach, wie du Segen sein kannst, als wie du gesegnet wirst. Denn das andere passiert ganz nebenbei, wenn du segnest. Wenn du Menschen segnest, wenn du Gott segnest, wir wissen, Zehnte, Opfer, aber auch das Geben an andere. Du wirst sehen, das kommt zurück und zwar vielfältig. Gebt all eurem Groll, allen Hass und alle Wut Gott und vergebt jedem Menschen, auch euch selbst. Das ist so wichtig und zentral. Das gehört zu diesem zweiten Punkt. Wendet euch ab vom Früheren. Verändert eure Art der Sicht und eure Art zu denken und hört auf, Religion mit einer Beziehung zu Gott zu verwechseln. Das sollte dir als wiedergeborener Christ nicht mehr passieren. Denn du weißt, dass er da ist. Du weißt, dass er Rechenschaft fordern wird eines Tages von jedem von uns. Du weißt das. Ist nicht mehr Glauben. Wenn du bekennender Christ bist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, weißt du das. Du kannst es wohl verdrängen. Aber in dem Moment, wo ich es ausspreche, macht es Klick in dir und sagt, ja, stimmt. So, handel danach. Es ist dein Leben. Es ist kurz genug. Handel danach. Spiel nicht damit. Der Preis ist viel zu hoch. Lernt euch und die Welt mit Gottes Augen zu sehen und lernt Gottes gute Gedanken zu denken. Lass die dein Denken bestimmen. Denn dann hast du wirklich Gedanken und nicht Geundanken. Entwickelt Glauben durch das Wort Gottes. Das alles steckt da drin. Für uns vielleicht noch viel mehr. Wendet euch ab vom Früheren. Und dann sagt er, mein Gott, er sagt das wirklich, werdet verbindlich in deiner Gemeinde. Du musst jetzt eurer stehen oder werde, ja, wie auch immer. Werde verbindlich in deiner Gemeinde. Was sagt er? Es gehört dazu. Die Taufe damals war ein Ausdruck verbindlicher Mitgliedschaft. Die Taufe ist keine Erfindung der Christen. Die Taufe gab es schon hunderte und tausend Jahre wahrscheinlich, schon vorher in verschiedenen Kulten und Religionen. Eins, was jeder wusste damals, die Juden ganz besonders, war, wenn ich getauft war in dem Namen Jesu, war ich automatisch Jünger. Ich war Teil der lokalen Gemeinde. Es gab damals nur die eine in Jerusalem. Keiner käme auf die Idee zu sagen, ich bin getauft, aber ich gehe mal woanders hin. Ich gehe wieder in meinen Tempel bei den Juden, bleib da und hab keine Gemeinschaft mit den Christen. Es war klipp und klar. Die Taufe heißt ein Ausstieg aus Religion und ein Einstieg in die christliche lokale Gemeinde. Wir machen das hier nicht ganz so flott. Wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit. Bekehrung und Taufe waren hier nur Minuten dazwischen. Wir haben gemerkt, die Leute haben oft gar keine Ahnung, was Taufe ist. Eigentlich solltest du sofort nach deiner Bekehrung getauft werden. Das wäre biblisch und klar. Aber dazu gehört, dass du das Verständnis hast, was es eigentlich heißt. Was Verbindlichkeit bedeutet in der lokalen Gemeinde. Was der christliche Lebensstil ist. Gemeinschaft zu pflegen mit Geschwistern. Das Evangelium zu verkündigen, Jüngerschaft. Das Geben des Zehnten. Das sind alles Momente und Elemente der lokalen Gemeinde. Es wurde direkt auch damals übernommen. Es war Teil von Jerusalem. So, heute müssen wir ein bisschen Zeit für aufwenden, um Leute mit auf ein Begegnungswochenende zu nehmen. Um sie mit ins Nachbeben und den Glaubensgrundkurs zu nehmen, damit man weiß, ach, was ist, das ist Gemeinde, das ist Christentum, weiß ja kaum einer. Das ist, also das sagt die Bibel, okay. Und dann kann ich Ja oder Nein sagen, oder? Für uns ist das wichtig, weil wir wollen niemanden in die Gemeinde holen oder gar als Mitglied hier haben, der gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Ich möchte genau, dass jeder weiß, wenn er hier reinkommt, was ist der Auftrag dieser Besatzung. Wer auf diesem Schiff hier mitfährt, der hat auch einen Dienst. Der ist als Mitarbeiter mit dabei. Der ist nicht einfach nur Gast. Man kann hier als Gast sitzen ein ganzes Leben lang, gar kein Problem. Aber wer sich entscheidet, den biblischen Maßstab zu erfüllen, der wird sagen, okay, ich bin noch nicht getauft, ich bin noch nicht verbindlich Mitglied, ich habe noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt, ich werde daran arbeiten, weil das ist wichtig. Das ist wichtig. Wenn Gott es wichtig ist, er hat die Gemeinde geschaffen, wie kann mir das egal sein? Der vierte Punkt. Lernet, wer ihr in Christus seid. Frisch Bekehrte wissen das noch nicht. Wusste ich auch noch nicht. Ich hatte nicht mal wirklich Ahnung. Ich dachte, okay, ich bin jetzt Christ. Aber was das bedeutet? Dass ich Vollmacht und Autorität habe? Ich? Der Pastor vielleicht oder der Prediger, aber ich doch nicht. Wir können das rausfinden. Es gibt fantastische Verheißungen für jeden Christen, für jeden Gläubigen. Lies Markus 16. Schlagge mit den Ohren und freu dich. Lies das Alte Testament. Die ganzen Verheißungen des Alten Bundes wurden in den Neuen transferiert, gehören uns. Der Fluch wurde genommen, aber die Verheißungen wurden mit übertragen. Wie gesagt, das Alte wird nicht ungültig deswegen. Er hat es erfüllt, er hat es mit hineingenommen. Nur den Fluch, davon hat er uns befreit. Preis sei Gott. Die beiden Fundamente für die bleibende Errettung und jede Form geistlicher Autorität und Vollmacht finden Anwendung, wenn ich lerne, wer ich in Christus bin. Wisst ihr, was das ist? Das sind zwei Punkte. Buße und Vergebung. Solange ihr lebt auf dieser Erde, werdet ihr immer wieder zu dieser Wegkreuzung kommen und werdet über Buße und Vergebung nicht nur nachdenken, sondern danach handeln. Gegen eure Gefühle, gegen eure Erfahrungen, gegen die Umstände, gegen Ängste, die vielleicht da sind. Immer wenn ihr dort versagt, wird das in eurem geistigen Leben Lücken hinterlassen. Oder Einschläge verursachen oder was auch immer. Weil da, das ist das Fundament, sagt Jesus, für das Evangelium. Vergebung und Buße, Umkehr. Beides gehört zusammen. Auf der einen Seite stehe ich, wenn ich Buße tue. Auf der anderen Seite steht jemand anderes, der vielleicht an mir Buße tun müsste. Aber selbst wenn er es nicht tut, habe ich zu vergeben. Und wisst ihr, was Vergebung meint? Dahin zu kommen, dass ich den Menschen, der mich so tief verletzt hat, so behandeln kann, als ob nie was zwischen uns war. So, jetzt haben wir alle eine Aufgabe, oder? Das ist der Punkt. Das ist Vergebung. Das ist die Dimension, die Gott nicht nur vorschlägt, sondern uns vorgibt. Weil genau so behandelt er uns. Genauso möchte er, dass wir Menschen behandeln. Und deswegen sage ich, es ist eine lebenslange Aufgabe. Wir kommen immer wieder an Momente, wo wir sagen, ups, ist das schwer. Ich will nicht. Sehe ich gar nicht ein. Weißt du, was der mir gemacht hat? Ja, ich weiß. Was soll ich dir was sagen? Im Himmel wird es keine Entschuldigung geben. Nicht eine. Paulus sagt, richtet euch lieber selbst hier, solange ihr lebt. Und wartet nicht auf den Moment, wenn Gott das tut. Manches Gericht kommt hier auf Erden sogar schon, weil Menschen ungehorsam sind. Erspar dir doch das. Niemand braucht es. Und Gott hasst es, das zu tun. Aber er hat gesagt, Gericht gehört dazu. Für die, die ungehorsam bleiben wollen. Wir wollen nicht ungehorsam bleiben. Wir wollen auf ihn zugehen. Wir wollen das sein, was auch die ersten Jünger waren. Auch die hatten ihre Fehler. Aber ich glaube, es ist wie, diese Buße und Vergebung ist wie so zwei Pedale von einem Fahrrad. Solange ich die bewege, solange komme ich nach vorne. Solange geht es weiter auf dem Weg, den Gott für mich hat. Wenn ich aufhöre mit einer Sache, dann bleibt das andere auch stehen. Oder es wird sehr schwierig und langsam, wenn nur ein Bein noch tritt. Das wird auch nicht mehr lange treten. Wir haben diese beiden Pedale bekommen. Unser Rad soll auf Bewegung sein, soll vorankommen. Es gibt dann noch den fünften Punkt, der kommt im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte und auch in den Briefen des Neuen Testaments noch hinzu. Der wird hier in der ersten Szenerie nicht ganz so klar gesagt, nämlich begib dich in Jüngerschaft. Das ist nachher immer wieder Thema, wenn Paulus schreibt oder Jakobus oder Judas, Johannes. Und lass dich fördern von geistlich reifen Menschen, die Gott dir zur Verfügung stellt. In der Regel wird das dein Zellleiter sein. Jüngerschaft ist eine Hohlschuld und eine Entscheidung. Dein Zellleiter weiß ganz genau, ob du sein Jünger bist oder nicht. Frag ihn mal. Der wird dir sagen, du bist nicht mein Jünger, du bist zwar in meiner Zelle, aber sorry, du fragst mich nie um Rat. Ich darf nicht in dein Leben reinreden, du läufst mir weg, du triffst dich nicht mit mir und all das. Leute, Jüngerschaft ist eine Hohlschuld. Ich habe Jünger, die wirklich ziehen, wo ich denke, oh, langsam, du ziehst mich gerade ein bisschen stark, das sage ich dann auch. Ich sage, okay, das ist ein bisschen viel. Aber es ist gut, ich freue mich innerlich. Ich denke, wow, das ist genau die Haltung, die Jünger haben. Die sagen, hey, hier habe ich jemanden von Gott bekommen und da sauge ich mich fest. Ich habe selbst so Leute in meinem Leben immer wieder gehabt und war auch dann sehr zäh und sehr abgenommen, was ich kriegen konnte. Und die haben mir auch manchmal einen Stopp gesetzt. Und dann habe ich gesagt, langsam, ich habe nicht ganz so viel Zeit, aber komm, Kaffee geht. Okay, Kaffee ist besser als nichts, lass uns reden. Und gut ist es. So. Die ersten Christen, wir lesen jetzt nochmal weiter in der Apostelgeschichte, die nächsten fünf Verse, Apostelgeschichte 2, 42 ab. Die ersten Christen nahmen die Herausforderung, die ich es eben vorgestellt habe, an. Und das lesen wir wie folgt. Sie waren aber mit Beharrlichkeit bei der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und den Gebeten. Jede Seele aber geriet in Ehrfurcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubten, waren eng verbunden und hatten alles gemeinsam. Und sie brachten Ländereien und Besitztümer zum Verkauf und teilten den Erlös unter alle auf, je nachdem jemand Bedarf hatte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Dazu brachen sie zu Hause das Brot und nahmen ihre Mahlzeiten gemeinsam ein, mit Frohlocken und einem ungeteilten, aufrichtigen Herzen. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich solche hinzu, die gerettet wurden. So, wie veränderte sich nun deren Sinn oder deren Haltung ganz praktisch? Und zwar durch drei Beharrlichkeiten, die wir im Wort gerade eben gelesen haben. Wer hilft mir hierbei? Was war der erste Beharrlichkeitspunkt in Apostelgeschichte 2 ab 42? Na, lesen wir von Anfang. Erstmal steht es beharrlich bei der Lehre. Bei der Lehre der Apostel heißt es in vielen Übersetzungen. Okay, sie waren also schon mal da, fest dabei, haben die Lehre kennengelernt, haben sich dem ausgesetzt. Bei uns ist das Begegnungswochenende nach Bebo, Leiterschulen, Zellen, Gottesdienste. Hier ist der Ort, wo wir Lehre weitergeben. Was machten sie noch? Beharrlich, weil was waren sie noch beharrlich? Das war der Punkt, der wurde eben schon genannt. Ja, genau, bei der Gemeinschaft. Und einer geht noch. Gemeinschaft. Sie hatten also miteinander Gemeinschaft. Sie trafen sich im Tempel, würden sagen heute im Gottesdienst, und zu Hause in den Zellen. Diese beiden Orte kommen in der Apostelgeschichte ganz klar zur Sprache. Jeden Tag luden sie einander zum Essen ein und hatten Gemeinschaft. Es gab Mentoring, Ermutigung und Korrektur auf diese Weise, ganz nebenbei. Ganz selbstverständlich. Man setzte sich einander aus. Viel mehr, als wir das heute in unseren Zellen überhaupt tun können. Ehrlich. Welche Zelle trifft sich jeden Tag?
Wir haben auch nicht jeden Tag Gottesdienste. Das ist in unserer Kultur ein bisschen schwierig. Wir versuchen aber dennoch, hier einen Schritt weiter zu gehen als bisher. Zu sagen, Gemeinschaft ist lebenswichtig. Wir Menschen brauchen einander. Wir Männer nennen uns Iron Man, weil die Bibel sagt, Eisen schärft Eisen wie ein Mann den anderen. Wenn wir Männer uns aus dem Weg gehen, wenn wir alle einsame Wölfe, Einsiedler, Einzelkämpfer, aber niemand von uns ist wirklich glücklich mit dieser Situation. Sie entsteht immer nur aus Unsicherheit und Angst. Zu versagen, nicht dazuzugehören und so weiter. Aber wenn Männer erkennen, hey, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich gehöre zu anderen, auf einmal kommt dann ein Team. Und dann wird aus der Konkurrenz eine Ergänzung. Und das ist was, wovon ich träume. Dass wir Männer hier weiter zusammen wachsen. Die Frauen haben es oft viel leichter damit. Auch da gibt es Schwierigkeiten, das weiß ich wohl, aber anderer Art. So, wir alle haben unsere Herausforderungen. Das dritte ist, sie waren beharrlich beim Gebet. Ich möchte dir das so ans Herz legen, keinen Tag anzufangen ohne Gebet und Bibellesen. Keinen Tag. Auch keinen Sonntag. Gehe ich in den Gottesdienst. Du kommst hier vorbereitet her. Weil wenn du vorbereitet bist, bist du aufnahmefähig. Du hast schon eine gute Zeit mit Gott gehabt und bringst das mit. Und hier kommen wir zusammen. Wir haben Glauben schon aufgebaut und jetzt legen wir den zusammen, wenn wir für was beten. Wir empfangen viel mehr von dem, was Gott sagt, weil wir sind schon die Ohren, geistigen Ohren sind schon mit Oropax gereinigt. Sind offen. Die Oropax reinigt man nicht. Wie heißt das? Ohrstäbchen. Mit Ohrstäbchen. Ja? Oropax verstopft man. Ich lass das mal weg. Nein, ich meine die Stäbchen, die es sauber machen. Ja? Okay. Dann lasst uns diese geistigen Grundprinzipien wertschätzen und lieben. Es gibt ein Ergebnis dieser Haltungsänderung, das auch hier beschrieben wird. Das werde ich kurz in 8 Punkten erwähnen. Erstens, es kam eine massive Ehrfurcht, Gottesfurcht in die Menschen. Die Leute wussten und realisierten, Gott ist tatsächlich real. Zweitens, viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Leiter. Durch diese Prozesse entstand eine Glaubensdichte und eine Heiligungsdichte und auch eine Salbungsdichte, dass Dinge geschahen, so selbstverständlich, so nebenbei, bis dass der Schatten schon reichte, um Leute gesund zu machen. Drittens, sie trafen sich täglich in Hauszellen und in der Gemeinde. Auch das ist eine Haltungsänderung. Vielleicht von Leuten, die vorher bisher gar nicht so auf andere Menschen aus waren. Gemeinschaft nicht suchten, sondern eher mieden. Auf einmal waren sie da. Weil der Geist hatte Herrschaft. Viertens, sie halfen einander und teilten, wo Not war. Der Egoismus war nicht mehr das Hauptding. Die Altersversorgung war nicht mehr das Zentrum des Denkens. Sondern man wusste, Saat gibt Ernte. Und zwar gerade, wenn ich auf Gottes Reich sehe. Sie lobten Gott, sie aßen gemeinsam, ist der 5. Punkt. Haltungsänderung, ihr könnt das nachher auf dem Handout auch nachlesen. Sie aßen gemeinsam, sie verbrachten Zeit zusammen. 6. Sie lobten Gott. 7. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das ist für mich ein ganz, ganz heißer Punkt, wenn ich merke, boah, wenn das Volk schon Gunst gibt, dann ist richtig was passiert bei diesen Menschen. Und täglich bekehrten sich weitere Menschen und wurden zur Gemeinde hinzugefügt. Nicht einmal die Woche, täglich. Ach, wäre das schön, wenn in deiner Zelle jeden Tag neue Leute zum Glauben kämen? Wenn wir hier jeden Sonntag irgendwo ein anderes Gebäude mieten müssten, weil das letzte schon wieder zu klein war? Ja, stell dir vor, das waren auch Probleme. Und wie ist es mit der Krönung der Nachfolge? Wir haben die Liebe erkannt, steht im 1. Johannes, und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Johannes stellt in seinem Evangelium, in seinen 3 Briefen und auch in dem Buch der Offenbarung glasklar, was es bedeutet, in Christus zu sein. Es bedeutet, in der Liebe zu bleiben. Ich kann das eine nicht ohne das andere und ich kann es auch nicht gegeneinander aufheben. Darum möchte ich mit euch die 3 Merkmale anschauen, die uns Johannes mitteilt. Und wer mitlesen möchte, ich werde das ganz kurz tun, an verschiedenen Versen im Johannesevangelium und im 1. Johannesbrief. Treffer. Johannes 14, da wo ich eben auch, nein, wo ich noch hinzukomme, Johannes 14, Vers 15. Hier steht, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Okay. Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Vers 23 und 24. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. 1. Johannes spare ich uns. Gibt es auch noch im 2. und 3. Kapitel nochmal dieselbe Formulierung. Es geht im 1. darum, seine Gebote zu halten. Das ist Part 1. Wenn du sagen willst, ich liebe Gott, ist das der erste Part, den Jesus selbst definiert hat. Kommen wir nicht drüber. Kommen wir nicht drüber. Die Liebe ist immer der Maßstab für unseren geistlichen Zustand. Der zweite Punkt sehen wir auch im Johannesevangelium 14, und zwar im Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Oder 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Seinen Willen tun ist also der zweite Punkt, der ganz ähnlich wirkt wie der erste und doch nochmal ein bisschen anders definiert werden kann. Gebote ist eins, Willen ist das andere. Gott kann sehr auch über seine Gebote hinaus zu dir reden und dir Dinge wichtig machen, sehr viel detaillierter, als es in den Geboten des Wortes schon drinsteht. Er kann dir sagen, dass du deine Frau lieben sollst, aber er kann dir vielleicht in deiner stillen Zeit sagen, wie du das tun kannst. Dann haben wir das Gebot der Liebe, das du hältst, das Gebot der Ehe, aber seinen Willen heißt vielleicht ganz spezifisch etwas zu tun. Vielleicht solltest du dir mal wieder mal was für ein Begleitungsbudget zur Verfügung stellen oder eine Reise nach New York bezahlen oder irgendwas Schönes machen. Ja, irgendwas, was sie segnet. Der dritte Punkt, Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Oder Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und noch ein dritten Zeugnis, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Ihr ahnt schon, dass das gar nicht mit Hollywood konform geht, wie Jesus Liebe versteht und definiert. In Hollywood geht es immer um Gefühl. Fühl. Gefühl weg, Liebe weg. Liebe weg, Frau weg. Ja, es ist nicht wirklich lustig, aber so funktioniert es leider dort. Jesus macht klar, dass Liebe kein Gefühl, sondern eine Entscheidung ist. Und zwar eine Entscheidung, die die eigene Haltung bestimmt und dann zu den richtigen Handlungen führt. Ich wiederhole, Liebe ist eine Entscheidung, die die eigene Haltung bestimmt und dann zu den richtigen Handlungen hinführt. Das Ergebnis eines Bleibens in Christus, also einer beständigen Haltung der Liebe, die durch die Frucht erkennbar ist, ist die Zusage, dass alles, was wir aus dieser Haltung heraus bitten, wir auch erhalten. Und das ist die höchste Verheißung der Heiligen Schrift. Liebe Freunde, das ist die höchste Verheißung. Ihr werdet keine höhere finden, als die, dass alles, was du bittest, erfüllt wird. Wenn es dir geht wie mir, merkst du, das ist nicht immer so. Also ich kann nicht sagen, alle meine Gebete wurden immer erfüllt. Aber ich weiß, ich war auch nicht immer in ihm. Und seine Liebe war auch nicht immer herrschend in mir. So ist es mein Ziel und ich hoffe auch, dass deine. Hier weiterzugehen als bisher. Hier wachsen zu wollen. Zu sagen, Gott, da ist mehr drin, da ist viel mehr drin. Weil ich kenne Persönlichkeiten, die da viel weiter sind als ich. Da sage ich, ha, da geht mehr. Okay, ist eine Herausforderung, aber ich bin ein Mann, ich liebe Herausforderungen. Wir gehen sie an. Wir weichen nicht zurück, wir gehen drauf zu. Wir ändern uns. Und um euch zu ermutigen, es gibt 5 Arten geistlicher Frucht, die ich in der Bibel gefunden habe. Ich kann meine Frau die schnell aufschreiben, das wäre lieb. Eine schönere Handschrift als ich. Bitteschön. Eine Art geistlicher Frucht, die erste, ist es, Menschen zu Christus zu führen. Die Bibelstellen, das seht ihr alles nachher auf eurem Handout auch. 1. Korinther 16, 15 steht es. Die zweite Art geistlicher Frucht ist es, Gott zu loben. Das, was wir heute Morgen getan haben. Einige haben die Hände oben, andere haben gesungen. Andere waren sogar am Kreuz, haben dadurch Gott geehrt, dass sie ihr Leben verändert haben. All das sind Arten, Gott zu loben. Es ist eine der geistigen Früchte, die Gott von uns haben möchte. Gott zu loben. Das dritte ist Geld zu geben. Ja, tatsächlich, findet sich im Wort. Römer 15, 26 bis 28. Geld zu geben ist eine Art geistlicher Frucht. Wenn du kein geistlicher Mensch bist, wirst du ohnehin nichts geben wollen. Ich gebe doch da nichts hin. Ich gebe doch nichts für Gott. Irgendwo hin, irgendein Missionswerk oder sogar eine Gemeinde oder irgendjemandem, irgendein Christen, der in Not ist. Aber ich sage dir, geistliche Frucht, beobachte dein Leben. Wenn du gut drauf bist mit Gott, dann gibst du gerne. Dann gibst viel. Du erhältst auch viel. Das dritte ist, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Ist eine Art geistlicher Frucht. Hebräer 12, Vers 11. Gott loben war übrigens Hebräer 13, 15. Ein gottesfürchtiges Leben zu führen. In allem, was ich tue, einen Respekt und eine Gottesfurcht zu haben, die verhindert, dass ich einfach schlaksig und leger tue, worauf ich Bock habe. Sondern ich achte und respektiere meinen Herrn als meinen Herrn. Und wenn er mir was sagt, ist das für mich bindend und nicht eine Möglichkeit. Obwohl es tatsächlich eine Möglichkeit ist, weil ich kann immer Nein sagen, wenn Gott mir was sagt. Aber ich habe mich entschieden, das nicht tun zu wollen. Ich möchte das tun, was er sagt, ob ich das fühle oder nicht. Und der letzte Punkt, einen heiligen Charakter zeigen, ist die 5. Art von Frucht. Galater 5 steht darüber, was drin im Vers 22 und 23. So ist das Ziel meines Lebens als Nachfolger Jesu, seine permanente Gegenwart in meinem Leben zu haben. Das ist mein Ziel. Und ich weiß, dass mich das immer wieder Entscheidungen kosten wird, dass ich immer wieder gegen die Dinge handeln muss, die meine Gefühle mir vorgeben. Dankeschön. Ich möchte zusammenfassen. Das Ziel der Nachfolge ist echte, beständige und kraftvolle Jüngerschaft. Durch Nachfolge soll Gottes Arm auf Erden, die lokale christliche Gemeinde, geformt und aufgebaut werden. Gott selbst hat sich festgelegt, durch die Gemeinde zu wirken und Menschen auf ewig zu sich zu ziehen. Darum ist es das Gefäß, nicht die Füllung, auf die es ankommt. Denn die Füllung, der Heilige Geist, Gottes Salbung, die ist perfekt. Da gibt es nichts dran zu meckern. Es ist das Gefäß, nämlich du und ich, diese Gemeinde, auf die wir aufpassen müssen. Das Gefäß muss sauber sein. Das Gefäß muss verfügbar sein. Das Gefäß muss willig sein. Das ist der Unterschied zu einem echten Gefäß. Wir haben noch einen Willen dabei. Das Glas hat keine Wahl. Es muss mir in die Hand geben, wenn ich es nehme und muss loslassen, wenn ich trinke. Ich habe die Wahl, mich in Gottes Hand zu geben oder zu sagen, nee, will nicht. Das Gefäß sind wir. Und wenn wir uns weigern, durch die Prozesse von Buße und Vergebung zu gehen, wird Gott durch uns nicht das tun können, was er zu tun beabsichtigt hat. Wir haben über die Krönung der Nachfolge gesprochen, dass sie aus Liebe besteht, seine Gebote zu halten, seinen Willen zu tun, viel Frucht zu bringen. Ja, das sind 3 in der Welt sehr unübliche und oft unverständliche Ansprüche an Liebe, die aber das Wort Gottes klipp und klar gibt. Und niemand geringerer als der Apostel der Liebe, so wird Johannes nämlich genannt, der uns das weitergibt. Er sollte wissen, wovon er schreibt. Aus der Liebe heraus entstehen die fünf Arten geistlicher Frucht. Menschen zu Christus zu führen, Gott zu loben, Geld zu geben, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und einen heiligen Charakter zu zeigen und den natürlich vorher auch aufzubauen. Ich möchte jetzt die letzten Minuten unseres Gottesdienstes dazu verwenden, einen zweifachen Aufruf zu machen. Und damit schließen wir an das an, was heute Morgen schon durch Erika prophetisch gesagt wurde. Nämlich zum einen möchte ich die Leute von uns bitten, zu schauen, wo steht mein Leben im Vergleich zu den Dingen, die wir uns heute angeschaut haben. Möchte ich so weitermachen? Okay, mach so weiter. Aber vielleicht sind hier Menschen, die sagen, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt kapiert, dass es daran geht, Entscheidungen zu treffen und konsequent Dinge zu tun oder zu lassen, die dran sind, die Gott möchte von mir. Deinen Sinn, deine Haltung zu ändern, vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht geht es darum, dich von früherem abzuwenden oder verbindlich in deiner Gemeinde zu werden. Wenn die Leute aus anderen Gemeinden sind, das gilt genauso für die Gemeinde, wo du zugehörst. Vielleicht ruft Gott dich heute in die Verbindlichkeit. Zu lernen, wer du in Christus bist, dich in Jüngerschaft eines reifen Christen zu begegnen, der dich fördern, fordern und versorgen will. Vielleicht bist du da immer noch so am Wegspringen, wenn da jemand versucht, dir zu dienen, weil du unsicher, ängstlich oder vielleicht sogar stolz bist. Dich beharrlich zu der Lehre der Apostel zu halten, das Wort Gottes, die Bibel hochzuhalten, Zeit mit dem Wort zu verbringen. Nicht so nebenbei einmal die Woche, sondern täglich. Wenn selbst Barack Obama, einer der vielbeschäftigsten Menschen unseres Planeten, sagt, ich lese jeden Morgen kurz in der Bibel und bete zu Gott. Jeden Morgen. Cool, oder? Denzel Washington las ich jetzt, er sagte, ich habe meine Bibel immer dabei. Er sagt, ich lese nicht jeden Tag drin, aber ich habe sie schon dreimal ganz durchgelesen. Und sie gibt mir Kraft und Weisung. Jedes Mal lerne ich neue Dinge. Warum müssen uns die Promis vormachen, wie es geht? Wir sollten die sein, die jeden Tag in der Bibel lesen. Wir sollten die sein, die unsere Kraft daraus ziehen. So, vielleicht ist das der Punkt, wo Gott dich zur Umkehr ruft. Ich lade euch ein, lest dieses Jahr die Bibel einmal ganz. Ist nicht schwer, kostet euch 20 Minuten am Tag. Mein Sohn Raphael ist 10 Jahre alt. Meine Tochter Grace ist 13. Und wir lesen die Bibel dieses Jahr zusammen durch. Jeden Morgen. Um 5:30 treffen wir uns unten bei uns im Büro und lesen eine halbe Stunde in der Bibel und tauschen uns kurz aus. So, wenn das zwei Kinder können, lass dich herausfordern. Mann, vor allem Männer spreche ich mal an, die lassen sich lieber herausfordern durch Konkurrenz. Lass dich herausfordern, mach's doch auch mal. Lies doch mal die Bibel innerhalb eines Jahres. Das Jahr ist noch jung, kannst du aufholen. Beharrlich Gemeinschaft mit Christen und Gebet zu praktizieren, wären eigentlich zwei Punkte. Gebetsleben aufzubauen und Gemeinschaft mit Christen zu haben. Vielleicht bist du noch in keiner Zelle oder bist nur so halbherzig dabei. Hey, entscheide dich doch mal, mit den Leuten rumzuhängen, wo du vielleicht bisher hochnäsig drüber dachtest. Und dachtest, na, so wie der ist, ach, der kriegt es nicht gebacken. Weißt du, der es nicht gebacken bekommt, braucht vielleicht gerade dich, dass du ihm hilfst, weiterzugehen. Weil du so ein Superstar bist. Vielleicht merkst du dann in dem Moment, dass du selbst gar nicht bist und ganz andere Macken hast. Mir ging das oft so. Wir haben alle unsere Macken, oder? Aber Gott möchte, dass wir durch Entscheidungen weitergehen. Jeder Gottesdienst ist eine Entscheidungschance. Nicht jedes Mal musst du dich für irgendwas entscheiden, aber vielleicht heute ist es dein Morgen. Und ich möchte die von euch einladen, die sich entscheiden wollen, gleich in wenigen Minuten hier vorne zum Kreuz zu gehen und dort die Entscheidung deinem Gott zu sagen. Ich werde anschließend ein Gebet für uns alle sprechen, aber ich möchte, dass du mit Gott die Sache klärst und danach mit deinem Zellleiter darüber sprichst, mit ihm betest und ihn mit reinholst in dein Boot, dass er dir hilft, diese Entscheidung durchzutragen. Dass er als ein Ratgeber dir zur Verfügung steht, dass er aber jeden Tag dafür beten kann, bis es durchgebrochen ist, auch emotional und als Gewohnheit implementiert ist. Manchmal geht es darum, eine Gewohnheit einzuführen, die dir hilft, dein Leben in Segensbahnen Gottes zu halten. Und andere sind vielleicht heute hier, die haben diesen Schritt überhaupt noch nie gemacht auf Christus hin. Du hörst zwar hier zu und kriegst große Ohren, aber hast nie in deinem Leben bewusst gesagt, Christus, ich gebe dir mein Leben, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Weil hier geht es um Buße heißt Umkehr. Das heißt, ich verändere meine Blickwinkel von der Seite zu der Seite. Ich habe mich noch keinen Millimeter bewegt vom Platz, ich stehe immer noch auf demselben Quadratmeter. Aber meine Richtung ist eine andere, ich sehe auf einmal andere Dinge als vorher. Ich gehe auf Christus zu von diesem Moment an, wenn ich diese Umkehr gemacht habe. Die Leute, die auf dieser Seite gleich stehen werden, sind Menschen, die diesen Schritt schon gemacht haben. Die gehen jetzt in das Feintuning und fangen an, Dinge einzustellen, die notwendig sind oder Dinge wiederzuholen, die sie verloren haben auf ihrem Weg. Aber Menschen, die hier gleich herkommen, ich möchte euch bitten, das sollten die sein, die sagen, heute ist mein Tag. Heute gebe ich mein Leben, und zwar radikal Gott. Es soll Gott gehören, er soll mich führen von diesem Moment an. Ich will nicht mehr mir selbst gehören. Ich vertraue, dass Gott mein Leben viel besser führen kann, als ich selbst das kann. Wenn du schon ein bisschen auf dieser Welt bist, weißt du ohnehin, dass das stimmt. Je länger ich lebe, desto überzeugter bin ich davon, dass Gott jedes Leben viel besser führt, als jeder das selbst tun kann. Das ist ein Schritt auf Christus zu, und das auch. Und zwar verschiedene Ebenen. Beide Schritte sind wichtig und entscheidend. Lass uns zusammen aufstehen, bitte.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.